Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Bewegung kann nicht schaden, erst recht nicht in diesen Zeiten. Bewegung fördert die Gesundheit, das Wohlbefinden und die eigene Leistungsfähigkeit. Gerade in Universitätsbibliotheken, in Büros oder in der Schule bleibt diese jedoch oft auf der Strecke, da Lernen und Arbeiten nicht selten mit langem Sitzen verbunden ist. Aber es geht im wahrsten Sinne des Wortes auch anders, zum Beispiel mit einem Schreibtischfahrrad oder mit ein paar Laufbändern im Klassenzimmer. Caroline Kuban hat sich das angesehen. Laufend lernen, so ist ihr Feature überschrieben.
Große Pause auf dem Gelände der sportbetonten Oberschule Ronselenstraße in einem grünen Vorort Bremens. Auf dem Hof spielen die Jungs Fußball, Teenager in Kapuzenjacken, schmalen Jeans und Sneakers schlurfen durch die Gänge. Von außen deutet nichts darauf hin, dass in den rot-weißen Zweckbauten ein unkonventioneller Wind weht, bis man die Klasse 9b betritt.
Gestern Abend.
Gestern.
Der 14-jährige Kerem sitzt auf einem Ergometer an der Seite des Klassenraumes und tritt kräftig in die Pedale. Derzeit muss er das mit Maske tun. Gleichzeitig schreibt er in sein Heft, das auf einem integrierten Pult direkt vor ihm liegt. Seine Mitschülerin Alia sitzt neben ihm auf einem Stuhl und diktiert.
Wir probieren hier unsere Fehlerschwerpunkte zu finden. Und deshalb schreibt man die Wörter dann immer wieder, weil das sind so Wörter, wo man oft Fehler macht. Weil zum Beispiel Groß- und Kleinschreibung oder das Dehnungs-H und so.
Am Anfang war es schon irgendwie komisch, gleichzeitig zu treten und schreiben. Aber so nach der Zeit habe ich mich daran gewöhnt. Und das macht mir auch echt Spaß. Auch in den Pausen, wenn ich hier manchmal reinkomme, trete ich manchmal. Klar, wenn ich mich richtig konzentrieren soll, zum Beispiel beim Test oder so, dann sitze ich schon am Platz. Aber wenn ich so welche Aufgaben mache, dann sitze ich gerne auf den Ergometer.
Denn es hilft ihm bei der Konzentration und beim Stressabbau, sagt Kerem. Alia dagegen setzt sich nicht ganz so gern aufs Ergometer.
Ja, also eher seltener als die Jungs jetzt zum Beispiel, weil die machen ja immer gerne Sport. Also die Lehrer müssen die Mädchen immer schon ein bisschen antreiben, um die da drauf zu bekommen, aber manchmal mache ich es auch.
Die ursprüngliche Idee zur Ergometerklasse stammt aus Wien, wo 2007 der österreichische Sportwissenschaftler Martin Jorde das erste Projekt dieser Art umsetzte. Als erste Schule in Deutschland folgte 2016 ein Gymnasium in Aschaffenburg mit einer ähnlichen Initiative. Harald Wolf, Leistungssportkoordinator der Bremer Oberschule, hörte davon in seinem Österreich-Urlaub und war begeistert vom Konzept des bewegten Lernens. Als ihn kurz darauf auch noch eine Bremer Kollegin auf das an vielen österreichischen Schulen bereits etablierte Projekt ansprach, kam das Rad ins Rollen. Wolf überzeugte einen Sportgerätehersteller, drei Heimtrainer zur Probe in einer Klasse aufzustellen. Das Projekt schlug ein und wächst und gedeiht bis zum heutigen Tag. 28 Ergometer sind mittlerweile im Einsatz an der Bremer Schule. Doppelt so viele sollen es mal werden. Finanziert wird das Ganze mit Hilfe von Fördervereinen und Stiftungen. Schließlich kostet ein Gerät mit integriertem Schreibtisch zwischen 800 und 1000 Euro. Gerade an dieser Schule sollten Lernen und Bewegung verknüpft und sichtbar gemacht werden, ist Sportlehrer Wolf überzeugt. Die Schüler seien ruhiger, konzentrierter. Und auch das Sozialverhalten ändere sich.
Über Bewegung, und das stelle ich in meinem eigenen Sportunterricht fest, kann ich ganz schnell Barrieren abbauen. Man kommt einfach ins Gespräch, weil man sich mit dem anderen auseinandersetzen muss. Insofern haben wir über dieses Angebot der Bewegung im Kern eine sehr hohe Akzeptanz auch in der Elternschaft.
Als sportbetonte Schule hat die Bremer Oberschule in den vergangenen Jahren schon viele erfolgreiche Leistungssportler hervorgebracht. Zum Beispiel Schwimmsportler Florian Wellbrock. 2019 Weltmeister, über 1500 Meter Freistil und im 10 Kilometer Freiwasserschwimmen. Und die rhythmische Sportgymnastin Julia Stawitschkaja, Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio. Aktuell bewirbt sich die Bremer Oberschule um das Prädikat Eliteschule des Sports. Bewegtes Lernen sollte neben dem Sport schon im Grundschulalter beginnen, findet Harald Wolf.
Wir bräuchten eine gemeinsame Aktion, dass Bewegung in jedem Unterrichtsfach gemacht werden kann. Also ich kann durch Eckenrechnen, durch andere Organisationsformen weg von der rein sitzenden Tätigkeit, ich kann auch dort bewegt fächerspezifisch Aufgaben thematisieren, dass Schüler eben nicht verharren auf dem Platz, sondern sich dann arrangieren müssen, Stadt, Land, Fluss zu spielen oder man bewegt sich dabei, man wirft sich den Würfel dazu, man stellt sich hinten an. Das wäre so meine Vision, dass man Bewegung und Lernen ganz selbstverständlich miteinander verbindet.
Die Ergometerklassen sollen dazu beitragen, die drei Säulen Lernen, Bewegen und Sport noch besser zu vernetzen. Ziel sei, so viel Bewegung wie möglich in den Schulalltag zu integrieren, damit möglichst viele daran teilhaben können, sagt Wolf. Das komme auch bei den Inklusionsschülern gut an. Sie fühlten sich wertgeschätzt, weil sie Teil des normalen Prozesses seien und wie alle anderen auch die Ergometer benutzen könnten. So funktioniert es auch in der 9b. Zwei Räume stehen den 23 Schülern zur Verfügung, drei Ergometer und ein Laufband sind permanent im Gebrauch.
W und Ü. Wüß. Ja, welches Bild passt?
Als Sonderschullehrer ist es für mich auch toll gewesen, weil ich arbeite mit Kindern auch zusammen. Die können sich jetzt nicht den ganzen Schultag lang wirklich mit Lesen, Schreiben beschäftigen, haben dafür aber auch manchmal motorische Probleme und da ist so ein Fahrrad im Klassenzimmer toll gewesen. Es gibt Schüler, die haben hier richtig Fahrradfahren gelernt mit den Ergometern.
Sonderpädagoge Dirk Baumgartner hat schon früher positive Erfahrungen mit Ergometern gemacht. Als er seine Stelle an der Bremer Oberschule in der Ronselenstraße antrat, brachte er seinen privaten Heimtrainer von zu Hause mit. Die Sportgeräte vereinfachen ihm den Schulalltag, sagt er.
Wir merken natürlich, wenn ein Schüler jetzt nicht mehr in der Lage ist zuzuhören und dann fangen die an, was anderes zu machen. Die klopfen mit dem Stift, die fangen an zu kippeln, die fangen an zu reden, laufen hin und her und holen sich Arbeitsmaterial. Das ist natürlich besser geworden durch die Ergometer, weil man da eine Hilfestellung hat, kann was anbieten. Und das nutzen die.
Zum Beispiel der 14-jährige Bjarne Klepsch. Er gehört zu denen, die sich als Erste melden, wenn die Klassenleitung nach Interessierten fragt. Ihm tut es gut, sich auszupowern, sagt Bjarne, während er auf dem Ergometer radelnd Rechtschreibübungen durcharbeitet.
Wenn man in Pausen nicht genug Sport gemacht hat oder dann noch ein bisschen hibbelig ist oder sonst was, kann man hier eigentlich immer ganz gut draufgehen im Unterricht. Ich finde das abwechslungsreich, genau. Nicht so langweilig irgendwas von der Tafel abschreiben, sondern vielleicht genau nebenbei ein bisschen Sport machen, was Gutes tun.
So geht es auch Younes Omari. Er könne sich normalerweise gut konzentrieren im Unterricht und brauche das nicht so oft. Aber er gehe gerne mal auf das Laufband, um nicht immer nur zu sitzen und ein bisschen Abwechslung zu haben, so der 14-Jährige.
Man muss sich ohne Schuhe raufstellen und dann kann man hier die Geschwindigkeit einstellen. Oder wenn man aufhört, kann man Stopp sagen. Und hier ist so ein Sicherheitsband drin, was man halt ins Ergometer reinstecken muss. Dann sollte eigentlich die Klammer an der Kleidung oder so befestigt werden. Aber die meisten machen das nicht. Also das ist, falls es zu schnell werden würde, würde ich jetzt hier so weggehen und dann würde es so raus und dann hält es an, wenn der Chip rausfällt. Dann stellt man einen auf Start und dann können wir das auf maximal 2,6 stellen. Und dann können wir halt beim Laufen arbeiten.
Auch Finja Rode bevorzugt das Laufband.
Es macht einen halt lockerer und man ist halt nicht so die ganze Zeit auf sein Buch fixiert, sondern hat halt auch was anderes zu tun und läuft halt nebenbei. Also wenn man halt die ganze Zeit nur sitzt und die ganze Zeit aufpassen muss und so, ist halt irgendwann auch anstrengend. Vor allem für die Leute, die halt außerhalb der Schule viel Sport treiben und dann halt in der Schule mehrere Stunden sitzen müssen.
Damit jeder mal strampeln oder laufen darf, der Lehrer aber nicht lange überlegen muss, wer gestern schon dran war und es keinen Streit um die Reihenfolge gibt, orientiert sich die Klasse meist an Strichlisten. Manchmal gibt es auch feste Gruppen oder es geht nach Freundschaften. Nicht immer kann jeder täglich im Sattel sitzen, aber mindestens einmal die Woche sollte es schon sein, sagt Klassenlehrerin Ursula Böning. Vor allem bei Gruppenarbeiten hat sich der Einsatz der Geräte bewährt.
Waren hier zwei Fehler?
Ja,
überall
da, wo ein Kreuz ist, war im Prinzip.
Mach ich hier weg.
Wenn wir Phasen haben, in denen die Schüler selbstständig arbeiten, Aufgaben haben, dann dürfen sie sich in beiden Räumen verteilen. Wenn wir ein Thema einführen, dann haben wir die Regelschüler in dem einen Klassenraum, wo auch das Visu-Board ist, und die Geräte sind im anderen Raum. Da sind wir jetzt gerade so im Neustart und versuchen möglichst viel, die Schüler auch zu verteilen in beiden Räumen. Zum einen wollen wir die Inklusionskinder natürlich so viel wie möglich dabei haben und wir wollen diese Bewegung weiterhin auch integrieren.
Ursula Böning sieht das Projekt nach wie vor als große Bereicherung für den Unterricht.
Wir haben einen Jungen mit Down-Syndrom, der konnte in Klasse 5 gar nicht so treten. Und das hat er darauf geübt. Oder wir haben einen anderen Förderschüler, der hat sehr viel Übergewicht. Der macht da regelmäßig sein Sporttraining. Also dafür ist es auch total gut.
Körperliche Fitness ist ein wichtiger Aspekt des Projekts. Trotzdem legt die Schule ihr Hauptaugenmerk auf verbesserte soziale Kompetenz, auf konzentriertes Lernen und ein angenehmeres Miteinander. Und auf fächerübergreifendes Denken. Im Biologieunterricht diskutieren die Schüler der 9b nun schon mal darüber, welche gesunden Lebensmittel sie sich nach dem Radeln und Laufen gönnen dürfen. Den Kilojoule-Verbrauch berechnen sie in Mathematik. Mittlerweile ziehen die positiven Auswirkungen der Ergometer-Klasse Kreise. Projektleiter Harald Wolf hat nach eigenen Angaben schon mehr als 50 Anfragen von anderen Schulen im gesamten Bundesgebiet beantwortet. Einige von ihnen hätten vergleichbare Projekte auf den Weg gebracht. Und weil es so gut funktioniert und er bewegte Schule als ganzheitliches Konzept sieht, will Wolf jetzt auch Entspannungstechniken einführen.
Das ist zum Beispiel gerade ein besonderes Thema für Oberstufenschüler, Stressbewältigung Richtung Abitur, dass wir dort einmal im Jahr hier einen Mentalcoach haben, der auch dieses Thema aufgreift. Stressbewältigung ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, die wir mit solchen Formen Achtsamkeitstraining, Yoga, Pilates thematisieren können. Und das gehört für mich auch zum bewegten Unterricht dazu. Und wir sind dabei, das in der gymnasialen Oberstufe zu erproben.
Wissenschaftlich untermauert werden die positiven Effekte des Bremer Projekts durch zwei Masterarbeiten. So stellte Stefanie Godard von der Universität Oldenburg in ihrer Abschlussarbeit fest, dass die Ergometer beim Abbau von Stress helfen können und das soziale Miteinander fördern. Sabrina Pöpping von der Universität Bremen untersuchte in ihrer Arbeit Konzentrationsfähigkeit und Mathematikfähigkeiten der Schüler.
Dadurch, dass an der Schule Schüler waren, die eben das Ergometer noch nicht genutzt haben, konnte man gut eine Interventionsstudie machen. Das heißt, wir haben einfach Schüler, die eben noch unerfahren damit waren, auf dieses Ergometer gesetzt, ein Pre-Post-Test-Verfahren angewendet. Also wir haben die vor der Ergometernutzung direkt davor auf Konzentration und Mathefähigkeiten getestet. Dann hat eine Hälfte der Gruppe, die randomisiert ausgewählt worden sind, das Ergometer genutzt und die andere Gruppe nicht. Und am Ende der Unterrichtsstunde wurde eben ein sehr ähnlicher Test nochmal gemacht und dann hat man die Ergebnisse verglichen.
Und diese waren eindeutig, erklärt Sabrina Pöpping, die mittlerweile als Referendarin in Berlin arbeitet.
Die Studie hat ergeben, dass Schüler, die während des Unterrichts, also während des Lernens, dieses Ergometer benutzen, sowohl in der Konzentrationsfähigkeit als auch bei ihren mathematischen Fähigkeiten eine viel bessere Leistung erzeugen als die Schüler, die das eben nicht benutzt haben.
Die Idee, beim Laufen zu denken und beim Denken zu laufen, ist nicht neu. Schon die alten Griechen wussten vor 2.500 Jahren um den unmittelbaren Zusammenhang und die positiven Auswirkungen vom Gehen aufs Denken. Griechische Philosophen wie Platon, Aristoteles und Sokrates erkannten, der Geist formt den Körper und umgekehrt. So hielt Aristoteles seine philosophische Denkschule ab, indem er mit seinen Schülern in den Wandelhallen Athens umherging. Man nannte die Gruppe deshalb die Peripatetiker, vom griechischen Peripatien, umherwandeln. Wir wissen auch, dass berühmte Dichter wie Goethe oder William Wordsworth im ständigen Auf- und Abgehen ihre besten Werke schufen.
Stillsitzen hemmt geistige Kräfte, Gehen fördert das Denken. Nicht, weil Sauerstoff den Geist erfrischt oder Umweltreize die Wahrnehmung anregen, sondern aufgrund besonderer Eigenschaften einer bestimmten Region im Gehirn, erklärt Michael Niedecken, Neuropsychologe an der Freien Universität Berlin. Dabei hätten vor allem langanhaltende körperliche Übungsprogramme positive Effekte auf das Denken.
Da gibt es vor allen Dingen drei Bereiche, die davon profitieren, dass man schneller wird, also die Verarbeitungsgeschwindigkeit wird besser, das Gedächtnis wird besser, man lernt schneller, der Abruf klappt besser und die exekutiven Funktionen werden besser. Das heißt, man kann besser planen, gerade wenn es so mehrschrittige Aktionen sind. Die Umstellungsfähigkeit ist besser. Insgesamt das abstrakte Denken läuft dann etwas besser.
Das treffe allerdings nur zu, wenn man regelmäßig aerobe, also nicht zu anstrengende Übungen mache, sagt Niedecken. wie zum Beispiel entspanntes Gehen oder langsames Radfahren. Und es profitieren dabei vor allem drei Gruppen, nämlich Kinder zwischen 6 und 13 Jahren, Jugendliche zwischen 14 und 17 und Erwachsene über 50, sagt der Neuropsychologe.
Auf so einer zellulären, auf einer molekularen Ebene werden da Mechanismen angestoßen, die die Verbindung zwischen den Nerven stabilisieren können. Das sind sogenannte neurotrophe Faktoren. Das setzt sich dann eben fort. Also dadurch, dass wir besser Nervenverbindungen aufbauen können, macht das tatsächlich auch was Messbares dann im Gehirn. Und da hat man sich vor allen Dingen eigentlich einen Gehirnbereich angeschaut, der davon profitiert. Und das ist vor allen Dingen der Hippocampus. Das ist die Struktur im Gehirn, die ist eben für die Bildung von Gedächtnis zuständig. Mit zunehmendem Alter wird diese Struktur kleiner und körperliche Übungen scheinen diesem Effekt etwas entgegenzuwirken. Der Hippocampus wird gerade bei Älteren dann eben nicht zu klein, sondern dieser Prozess wird aufgehalten durch langanhaltende körperliche Übung.
Anders sind die Auswirkungen bei jüngeren Menschen.
Bei Kindern geht es mehr ins Vorderhirn, in Frontallappen. Da werden Verbindungen eher unterstützt, die sich dahin aufbauen. Da haben wir bessere Evidenz, dass also diese sogenannte weiße Substanz im Gehirn, dass die stabilisiert wird. Bei den Kindern, dass hier schneller Verbindungen, vermehrt Verbindungen aufgebaut werden.
Eine Rechtskurve, Linkskurve, hinanders und auch ein hinanders.
Ein ungewöhnliches Bild im Hörsaal 1a der Freien Universität Berlin aus Vor-Corona-Zeiten. Etwa 200 Studierende stehen in den aufsteigenden Reihen, beugen ihren Oberkörper nach links und rechts, springen in die Höhe und klatschen in die Hände. Die Bewegungskommandos für den sogenannten Pausenexpress, ein 5- bis 7-minütiges Sportprogramm, gibt Janine Wegener vom Hochschulsport der Freien Universität.
Es muss Action passieren. Viele Bewegungen sind auch mit Mobilisation oder Koordination verbunden, dass man da auch nochmal die Gehirnareale ansteuert. Wir lassen die Schultern kreisen, den Kopf von links nach rechts. Wir probieren das immer abwechslungsreich zu gestalten und im Vordergrund steht wirklich Spaß und Freude an der Bewegung.
Move for Health heißt das Projekt der FU Berlin. Das Ziel? Anreize zu schaffen für mehr Bewegung im Uni-Alltag. Denn Untersuchungen haben ergeben, dass sich Studierende weitaus weniger bewegen, als die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Und das sind pro Woche 2 Stunden Ausdauersport und 1/2 Stunde Krafttraining, erklärt Dr. Burkhard Gusi, promovierter Psychologe und Gesundheitswissenschaftler.
Wenn man 8 Stunden gesessen hat, dann hat man schon eine gewisse Einschränkung. Und man kann das nicht ausgleichen, indem man abends dann irgendwie sagt, ich gehe jetzt nochmal 2 Stunden joggen oder ich mache 2 Stunden Yoga. Man muss irgendwie die Bewegung häufiger wechseln. Also die Bewegungswechsel sind das Wesentliche. Das heißt, aufstehen, was tun, das ist eigentlich das, worum es dabei geht.
Dieser Meinung ist auch Jeanette Wagner, Bibliotheksmitarbeiterin im Fachbereich Philologie der Freien Universität. Sie hat ihre Bachelorarbeit über lernfördernde Angebote am Lernort geschrieben. Das Resultat war die Anschaffung eines Ergometers. Das steht jetzt in der Leselounge der Bibliothek der Philologen. Vor einem etwas erhöhten Sitz befindet sich eine Schreibtischplatte mit einer Steckdose. Darunter Pedale. Jordan Harris schwingt sich auf den Sitz, nimmt ein Buch in die Hand und fängt an zu treten.
Ich habe gerade mein Handy eingepluggt, also eingestöpselt. Das war ganz entspannt, also voll gemütlich. Okay, es lädt auch schon.
Das ist das Besondere. Mit dem Strom, den man beim Radfahren erzeugt, kann man gleichzeitig den Handy-Akku aufladen. Das Radeln selbst ist etwas gewöhnungsbedürftig, sagt der 21-jährige Biologiestudent.
Also um ehrlich zu sein, finde ich das ein bisschen zu leicht, die Kraft, die ich hier reinpacken muss. Sodass ich halt zu schnell mich bewegen muss, um halt entspannt lesen zu können.
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass sich kurze, leichte Bewegungseinheiten positiv auf Konzentration und Aufmerksamkeit auswirken, sagt Jeanette Wagner. Skandinavien, Belgien und die Niederlande seien uns deutlich voraus.
Gerade die skandinavischen Bibliotheken sind da alle schon einen Schritt weiter, weil sie um die hohe Aufenthaltsdauer pro Tag oder pro Woche der Lernenden auch wissen. Das heißt, man geht eigentlich nur zum Essen raus oder um was zu trinken oder man dreht mal eine Runde an der Luft, aber ansonsten sind die hier stundenlang. Und da sollte man mehr bieten als jetzt einen harten Stuhl und einen Einzelarbeitsplatz.
Stehpulte, Yogamatten, höhenverstellbare Schreibtische, Fahrräder seien in vielen wissenschaftlichen Bibliotheken Skandinaviens bereits gang und gäbe. Von den positiven Effekten auf Körper und Geist ist auch Susanne Tittelbach überzeugt, Sportwissenschaftlerin an der Uni Bayreuth. Im Rahmen ihres Projekts Smart Moving hat die Universität kürzlich ein Laufband angeschafft, das nun in der Zentralbibliothek steht. Auch hier kombiniert mit einer Schreibtischplatte zum Lesen und Arbeiten. Zum Joggen ist das Band allerdings nicht geeignet, betont Susanne Tittelbach.
Das ist kein Sportlaufband, auf dem ich renne, sondern es ist ein Laufband, auf dem ich gehe, auf dem ich walke und das ich auch nur durch meine eigenen Schritte antreibe. Also es ist keine Elektronik dahinter. Das heißt, ich kann auch nicht runterfallen, wenn ich plötzlich stehen bleibe. Wenn ich stehen bleibe, dann bleibt das Band auch stehen. Und das gibt eben die Möglichkeit, dass man durch diese automatisierte, langsame Bewegung nebenher auch lesen kann. Was wohl nicht gut geht, haben mir die Studierenden rückgemeldet, ist, wenn man wirklich handschriftlich einen längeren Text schreiben möchte oder so. Das sind dann zwei motorische Anforderungen, einmal gehen, einmal schreiben. Aber lesen und auf dem Notebook Notizen machen, das geht ganz gut.
Dabei ist das Laufband so geräuscharm, dass es in der Bibliothek niemanden stört. Bewegungsmangel sei in unserer Gesellschaft schon lange ein Thema, meint die Sportwissenschaftlerin.
Man hat jetzt aber gesehen in der Forschung eben, die sich um die Krankheitsentstehung kümmert, dass auch das Sitzen ein eigenständiger Risikofaktor ist. Also unabhängig der Bewegung, die ich täglich habe oder wöchentlich, ist es wichtig zu wissen und ist es von Bedeutung, wie viele Stunden am Tag sitze ich denn? Und sitze ich dauerhaft, mache ich Pausen oder mache ich das nicht?
Sitzen verringern, Bewegung erhöhen. So könnte Rückenbeschwerden vorgebeugt und die Durchblutung angeregt werden. Dadurch werde mehr Sauerstoff durch den Körper transportiert und das Lernen automatisch effektiver. Das sei noch nicht jedem bewusst. Jeder müsse sich darüber klar werden, dass Lernen nicht gleich Sitzen bedeute.
Es muss wirklich in den Arbeitsalltag integriert werden, ganz regelmäßig und täglich. Und langfristig hat man eben durch diese Erhöhung der Bewegung und die Reduktion des Sitzzeiten, insbesondere der Zeiten, die ich dauerhaft ohne Pause sitze. Ich sollte eigentlich alle 30 Minuten mal meine Sitzhaltung verändern. Und dann hat man in epidemiologischen Studien gesehen, dass langfristig Effekte auf Vermeidung von Diabetes, Übergewicht und andere Zivilisationskrankheiten möglich sein können.
Neben den beiden Laufbändern sind weitere Elemente des Smart Moving Projekts an der Uni Bayreuth aktive Arbeitsplätze mit Stehmatten, Stehtischen und beweglichen Hockern. Zudem erinnern Markierungen auf dem Campuspflaster die Studierenden, wie viele Schritte sie zurücklegen. 10.000 sollten es am besten schon bis zur Mittagspause sein. Der sogenannte Beweg beginnt an der Mensa und gehört zum Nudging. So nennt sich das Prinzip, dem Menschen kleine Anstupser zu geben, damit er den inneren Schweinehund überlistet und zu einem gesünderen Verhalten verführt wird. Der Beweg, die Laufbänder, das Ergometer sind genau solche Anstupser. Biologiestudent Jordan Harris hat sich mittlerweile auf dem Ergometer der Philologen an der Freien Universität Berlin gut eingeradelt.
Jetzt habe ich so gerade ein bisschen die Geschwindigkeit gefunden. Ich glaube, dann kann man schon richtig schreiben. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ich glaube, es geht schon klar. Also gerade wenn man halt ein bisschen müde ist oder einfach keine Kraft mehr hat, dann um aufzuwachen, dann ist es eine gute Idee.
Bewegung hilft dem Geist. Darüber sind sich Dichter und Denker über Jahrhunderte hinweg einig. So verkündete Jean-Jacques Rousseau, einer der großen Aufklärer und Pädagogen des 18. Jahrhunderts:
Am selben Platz verharrend bin ich beinahe unfähig zu denken.
Und der Philosoph Friedrich Nietzsche riet:
Keinem Gedanken Glauben zu schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung.
Denn
das Sitzfleisch ist die eigentliche Sünde wider den Heiligen Geist.